Vorausblickend auf die Predigt möchte ich einen Text lesen aus Römer 6. Römer 6, die Verse 1 bis 11 und den Vers 23 anschließend. Wer mitlesen mag, Römer 6 ab Vers 1, so rum. Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.
Liebe Geschwister, ich fand es so schön heute Morgen und euch geht es wahrscheinlich auch so, wenn wir uns so begrüßen am Ostersonntag mit diesem herzhaften: Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Ich finde das schön, ich kenne das schon seit meiner Kindheit, haben das früher in der Gemeinde, wo ich groß geworden bin, auch so gemacht. Und es ist schön, wenn Kinder Gottes weltweit sich mit diesem Gruß, mit dieser wunderbaren Tatsache begrüßen, dass der Herr auferstanden ist. Und ich musste an dieses Wort denken, wo der Herr sagt, dass er ein großes Volk in dieser Stadt hat. So, wir haben viele Geschwister, die sich weltweit, nicht nur in dieser Stadt, sondern weltweit versammeln und den Namen, den auferstandenen Herrn, heute Morgen anbeten und feiern. Das ist wunderbar. Es ist eigentlich fast schon schade, dass wir uns nicht generell immer damit begrüßen, dass der Herr auferstanden ist, wenn wir uns versammeln. In 1. Thessalonicher 4 lesen wir, dass wir mit der Tatsache, dass wir auferstehen und leben werden, weil er auferstanden ist und lebt, einander ermuntern sollen. Da schreibt der Paulus, 1. Thessalonicher 4, 18, so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Von daher tun wir gut daran, immer wieder einander daran zu erinnern. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und weil er lebt, werden auch wir ewig leben. Und das wissen wir nicht, weil uns die schönen bunten Ostereier als Symbol des Lebens daran erinnern, sondern weil der Geist Gottes, der in uns lebt, uns die Gewissheit gibt, dass wir neues Leben in Jesus Christus haben, dass wir Kinder des allmächtigen Gottes sind und dass wir errettet sind vom ewigen Tod und leben werden. Der Geist Gottes bezeugt das in uns. Und so ist zwar das Sterben auch im Leben der Kinder Gottes immer noch ein Thema, aber der Tod ist kein Thema mehr. Wird nie vergessen, eine liebe Schwester hat das mal so schön gesagt: Sterben ist blöd, aber der Tod braucht uns keine Angst machen. Kolosser 2, Vers 14, da schreibt der Paulus, er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, indem er ihn ans Kreuz nagelte. So, der Schuldschein, der hier zerrissen werden musste, ans Kreuz genagelt werden musste, war ja nicht nur unser Versagen und unser Ungehorsam gegen Gottes Willen im Einzelnen, sondern unser gesamtes altes, sündiges Leben. So nicht nur die alte Schuld ist ans Kreuz geheftet worden, sondern der komplette alte Mensch in seiner ganzen sündigen Natur. Da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht durcheinander kommen. Nicht nur die alte Schuld, sondern der alte Mensch. Das müssen wir begreifen. Und der Herr will, dass wir lernen, das zu begreifen. Dass wir eine neue Kreatur sind. Dass der ganze alte Mensch gekreuzigt ist. In Römer 6,6, der René hat es gerade gelesen, spricht Paulus davon, dass unser alter Mensch, unser altes Wesen mit Christus gekreuzigt ist. Und da fällt dann schon auf, dass hier nicht steht, dass er mit Christus gekreuzigt wurde. Die Schuld wurde ein für alle Mal vergeben. Wir sind frei geworden von der Sünde. Sondern Paulus schreibt, er ist gekreuzigt, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Nun sind wir aber noch nicht immun gegen die Sünde. Und wir befinden uns demnach mitten in einem Sterbeprozess und das unser ganzes Leben lang. So wie auch der Tod am Kreuz, wenn ein Mensch gekreuzigt wurde, oft ein sehr langer Sterbeprozess sein konnte, manchmal über Tage. Aber wir gehen unser ganzes Leben durch diesen Sterbe- und Heiligungsprozess, der unser Ego immer kleiner und Christus immer größer werden lässt. Wenn das nicht so wäre, dann würde die Bibel nicht davon sprechen, dass wir in Jesus Christus eine Neuschöpfung sind, eine neue Kreatur geworden sind. Das Alte vergangen, siehe, Neues ist geworden. So, Gott hat nicht einfach erste Hilfe geleistet und auf die sündigen und verdorbenen Stellen ein Pflasterchen geklebt, so wie wir die faule Stelle aus einem Apfel rausschälen und den Apfel dann trotzdem essen, statt einen neuen zu kaufen. Nein, Gott hat unser altes, verdorbenes Leben ausgetauscht durch neues, unvergängliches Leben in Jesus, das nun nicht mehr diesem Fäulnisprozess der Sünde unterliegt. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir leben nicht mehr im ständigen Schatten des Todes, sondern im Licht des Lebens. Und da schreibt Paulus nun in Epheser 5, Vers 8, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, lebt als Kinder des Lichts. So auch ihr, haben wir eben gelesen, Römer 6, Vers 11, haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Haltet dafür bedeutet ja im Prinzip nichts anderes als vergegenwärtigt euch das immer und immer wieder. Dass ihr der Sünde gestorben seid, dass ihr nicht mehr unter der Herrschaft der Knechtschaft der Sünde seid, sondern lebt jetzt Gott in zur Ehre Gottes in Christus Jesus. Und da stellt sich immer wieder die Frage, entspricht das, was wir leben, denn nun auch wirklich tatsächlich dem, was wir als Kinder Gottes sind? Ich möchte gerne einen Teil des Auferstehungsberichtes aus Lukas 24 lesen. Wer mitlesen möchte, Lukas 24, die Verse 1 bis 8. Lukas 24, 1 bis 8. Da lesen wir, aber am ersten Tag der Woche sehr früh kamen sie, hier wird von den Frauen berichtet, kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. So, das Erste, was die Engel, die Frauen am Grab hier fragen mussten, die ja so ganz bekümmert waren, weil sie den Leichnam des Herrn nicht gefunden haben, Das Erste, was sie sich gefallen lassen müssen, ist die Frage, was sucht ihr denn den Lebenden bei den Toten? Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert ihr euch denn nicht daran, dass er euch genau das vorausgesagt hat? Habt ihr nicht zugehört? Habt ihr ihm nicht geglaubt oder habt ihr es wieder vergessen? Er hat es euch doch gesagt. Und da fiel es ihnen wieder ein. Sie gedachten an seine Worte. Da fiel ihnen wieder ein, dass Jesus ja davon gesprochen hatte, dass er am dritten Tage auferstehen würde. Nun rein verstandesmäßig betrachtet, war der Weg ans Grab an diesem Morgen eigentlich umsonst. Denn sie hätten wissen können, die Frauen hätten wissen können, dass der auferstandene Jesus sich nicht mehr dort im Grab aufhalten würde. Das war ihnen an diesem Ostermorgen allerdings offenbar gar nicht bewusst. Und jetzt möchte ich fragen, wie geht es uns, wie geht es dir und mir an diesem Ostermorgen? Ist uns wirklich bewusst, dass wir in Jesus zu neuem Leben geboren und Teilhaber seiner Auferstehung geworden sind? Oder rennen wir dann und wann auch immer wieder noch ans Grab, weil wir vergessen haben, dass wir einen lebendigen und allmächtigen Herrn haben? Nun, immer dann, wenn ich an der Liebe, wenn ich an der Treue, an der Kraft meines Herrn und Heilandes Jesus zweifle, immer dann, wenn ich den Willen Gottes in meinem Leben durch Sünde missachte, lebe ich im Prinzip so, als hätte es die Auferstehung nicht gegeben. Wir kennen das, wie schnell verwechseln Menschen einen schweigenden Gott mit einem toten Gott. Warum lässt Gott das zu? Warum schweigt Gott zu den furchtbaren Dingen, die in der Welt passieren? Warum tut Gott da nichts? So ein Gott kann doch nicht existieren, er kann doch nur tot sein. Diese Schlussfolgerung kennen wir weniger von Christen als vielmehr von Nichtchristen, die es nicht besser wissen. Aber dennoch müssen auch Kinder Gottes sich darüber im Klaren sein, dass die sichtbare und auch die unsichtbare Welt sehr schnell an unserem Leben sieht, ob wir an einen auferstandenen Herrn glauben. Der Philosoph Friedrich Nietzsche hat über die Christen einmal geurteilt, die Christen müssten erlöster aussehen und fröhlichere Lieder singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben soll. So, ob wir es nun wollen oder nicht, man beobachtet uns, ob wir einen lebendigen Glauben an einen lebendigen Herrn haben. Denn wenn wir an einen lebendigen Herrn glauben, dann kann unser Glaube nur lebendig sein, weil er getragen ist und geprägt ist von nicht nur von der Hoffnung, die in die Zukunft blickt, sondern von der Gewissheit, die das hier und jetzt sieht, dass wir einen Herrn haben, der eben nicht tot ist, der nicht schweigt in unserem Leben, auch wenn wir nicht immer sein Handeln sehen hinter dem, was uns passiert. Aber er handelt trotzdem. Das dürfen wir wissen. Gott schweigt nie, sondern er ist immer am Handeln in deinem und meinem Leben. Wir verstehen es nicht immer, wir hören es nicht immer. Und es gibt Zeiten, da redet Gott ganz anders, nicht ganz so deutlich, wie er das vielleicht in anderen Zeiten tut, wo ich jeden Tag im Wort Gottes etwas entdecke, wo ich sagen kann, ja, das passt jetzt genau in meine Situation. Das ist nicht jeden Tag so, aber ich weiß, sein Wort ist trotzdem wichtig. Und ich erkenne manchmal Tage später, dass das, was ich hier gelesen habe, genau das Richtige war. So, Gott schweigt nicht. Sind wir aber mit Christus gestorben, schreibt Paulus Römer 6, Vers 8, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. So, diese großartige Gewissheit ist neben der Heiligung unseres Lebens das Hauptkennzeichen des neuen Lebens in Jesus Christus. Ich glaube, dass ich mit ihm leben werde. Das ist die Gewissheit, die meinen Blick in die Zukunft prägt und durch die ich sagen kann, egal was mir hier in meinem Leben noch passiert, es kann alles nur enden mit dem Schönsten, was ich mir vorstellen kann, nämlich der ewigen Gemeinschaft mit meinem Herrn und Heiland Jesus Christus. Fantastisch, oder? Egal, was hier passiert, es kann nur enden mit dieser einen Tatsache, das Ziel zu erreichen, die ewige Gemeinschaft mit meinem Herrn und Heiland zu haben und vollendet zu sein. Nun, diese schöne Gewissheit, dass er lebt, prägt aber auch mein Handeln und meine Entscheidungen im Blick auf die gegenwärtigen und alltäglichen Herausforderungen meines Lebens. Das, was ich gerade jetzt und hier im Moment erlebe, das, was ich letzte Woche, was ich die kommenden Woche erleben werde, alles das darf geprägt sein von dieser wunderbaren Gewissheit. Bin ich wie der ewig zweifelnde und skeptische Thomas? Oder lebe ich in und aus der echten und ungetrübten Freude über einen lebendigen und mächtigen Gott, der mir seine Auferstehungskraft zuteilwerden lässt? Ich wünsche mir das so sehr für mein Leben, dass Jesus, dass sichtbar wird, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Dass das an meinem Leben sichtbar ist. Dass mein Leben verändert und geprägt ist und dass ich eine lebendige Hoffnung habe. Das wünsche ich mir für mein Leben, dass Menschen genau das sehen. Und ich wünsche mir, dass Menschen auch das von meinem Leben sagen. Man findet ihn nicht bei den Toten, wohl dem, der nicht wandelt, bei den Spöttern und da, wo die, bei den Sündern, da, wo die Spötter sitzen. Sondern ich wünsche mir, dass Menschen sagen, man findet ihn bei seinem Herrn, in der Gemeinschaft mit seinem Herrn. Man sieht, dass etwas neu geworden ist und dass er nichts mehr mit den Werken des Todes zu schaffen hat, sondern eine lebendige Hoffnung hat. Jesus hat seine Nachfolger nie ohne Hoffnung gelassen. Lasst uns das kurz mal betrachten, denn das ist so schön. Jesus hat uns nie ohne Hoffnung gelassen. Ich lese mal Johannes 16, 22 und 33. Ich wollte den ganzen Text jetzt nicht lesen, das wäre ein bisschen lang. Deswegen raff ich's. Johannes 16, die Verse 16, 22 und 33. Da sagt Jesus: Eine kleine Weile und ihr seht mich nicht mehr, und wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich sehen. Auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Nun, zu diesen Versen gibt es so ganz unterschiedliche Auslegungen und Sichtweisen in der Frage, welches Wiedersehen und welche Zeitpunkte Jesus hier genau gemeint hat. Ich persönlich denke, Jesus bereitet hier seine Jünger genau genommen schon auf drei Wiedersehensereignisse vor. Zum einen stand sein Tod kurz bevor, und seine Jünger würden ihn eine kurze Zeit nicht sehen, ihn aber bald wieder als den Auferstandenen wiedersehen. Das war das erste Wiedersehen. Das zweite Wiedersehen, von dem Jesus hier sicherlich auch im Schwerpunkt spricht, ist sein Hingang zum Vater, seine Himmelfahrt und die Sendung des Heiligen Geistes. Davon hatte er ja schon in Kapitel 14 gesprochen, Johannes 14, und hier in Kapitel 16 ab Vers 5. Und in Vers 23 sagt Jesus zu seinen Jüngern: Und an jenem Tag, wenn der Geist Gottes kommt, der Tröster kommt, werdet ihr mich nichts mehr fragen. Warum werden die Jünger Jesus nichts mehr fragen müssen? Die Antwort hat Jesus bereits in Vers 13 gegeben. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. So, der Geist Gottes gibt uns alle nötigen Antworten. Alle nötige Erkenntnis und alle nötigen Antworten werden uns durch das Wirken des Geistes der Wahrheit geschenkt. Deswegen werden sie Jesus nichts mehr fragen, weil der Geist sie in alle Wahrheit führen wird. In Vers 22, wir sind immer noch in Johannes 16, da spricht Jesus nun offensichtlich schon vom Tag seiner Wiederkunft, wenn er seine Gemeinde zu sich holt. Also drei Ereignisse, bei denen Jesus ein Wiedersehen in Aussicht stellt. Und das Interessante ist, dass ein Ereignis das nächste vorbereitet. Also hier sehen wir auch wieder, wie rund Gottes Wort ist, dass es sich nicht widerspricht, sondern das eins ins andere greift. Sein Tod und seine Auferstehung waren die Vorbereitung, die Grundlage für unsere Erlösung und für seinen Hingang und seine Verherrlichung beim Vater. Seine Himmelfahrt war die Vorbereitung für das Ausgießen des Geistes. Und das Ausgießen des Geistes auf seine Gemeinde war die Voraussetzung für die Gründung der Gemeinde an Pfingsten und das Werk der Heiligung, das uns ja hier ein Leben lang vorbereitet auf das dritte Wiedersehen, nämlich die Entrückung und Vollendung seiner Gemeinde. So eins greift ins andere. Aber wir sind nie ohne Wiedersehensfreude. Jesus hat seine Jünger, seine Nachfolger nie ohne Wiedersehenshoffnung gelassen. Das ist das Schöne. Was mir so aufgegangen ist und was ich einfach so mit euch teilen möchte, dass uns das doch immer wieder bewusst wird. Wir sind nicht alleine gelassen. Das alles, was so wunderbar ineinander greift, ist Gottes wunderbarer Heilsplan. Jesus lässt uns nie ohne Hoffnung, sondern unser Leben ist durch und durch geprägt von lebendiger Wiedersehensfreude. Zumindest sollte es so sein. Und so dürfen wir heute die Auferstehung Jesu feiern, aber wir dürfen auch ein zweites feiern, nämlich, dass wir ihm in der Auferstehung gleich sein werden, dass wir dadurch eine lebendige Hoffnung haben. So, der Herr mag uns damit heute segnen, dass wir das mitnehmen, nicht nur jetzt in die Feiertage, sondern in den Rest unseres Lebens hier auf der Erde, wenn der Herr dieses Werk an uns tut, uns zu vollenden und wir ihn wiedersehen werden, wenn er seine Gemeinde holt. Der Herr segne uns. Amen.